ARD.
Okay, aber Robin, ich muss davor, vorab muss ich da eine wichtige Frage stellen. Ich liebe ja diese Frage über potenzielle Kämpfe. Also zum Beispiel, würde ein Krokodil gewinnen gegen ein Hai und so? Also das sind ja immer so meistens rein eventuelle Fragen. In dem Fall ist es eine tatsächliche Frage, weil es sich zugetragen hat. Wer würdest du, denkst du, gewinnen, wenn eine Krake gegen eine Ente kämpft?
Gute Frage. Ich würde auf Krake gehen.
Auf Krake? Mhm. Ah, okay, interessant. Soll ich das dann jetzt schon eigentlich verraten oder soll ich da mehr so einen Cliffhanger machen für alle da draußen?
Wir machen einen Cliffhanger.
Machen wir einen Cliffhanger.
Okay. Machen
wir einen Cliffhanger. Weird, weird animals. Hallo, herzlich willkommen zu Weird Animals.
Hallo People, mein Name ist Robin Gerschnürgerüge, Biodiversitätsblogger und ich bin hier zusammen mit der reizenden, knuffigen Theresa Hosser.
Genau, mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin und wir sprechen hier jede Woche über ein weirdes Animal, ein Tier, das uns berührt hat, metaphorisch, aber manchmal auch physisch. Und heute geht's um the one and only Krake, also den Oktopus oder ich nenne es gern Oktopussy auch, einfach wegen Feminismus. Und wir stellen wie immer zu Anfang eine Frage, die wir dann am Ende des Podcasts klären. Die Frage, die ich heute stelle, ist, wovon träumt die Krake?
Oh.
Bei der Krake habe ich immer natürlich eine spezielle Krake rausgesucht. Es gibt nämlich unterschiedlichste Kraken. Du hast auch in der letzten Folge schon gesagt, es bricht das Zeitalter der Kraken an, weil unterschiedliche, wie soll man sagen, Umweltbedingungen dazu führen, dass Kraken sich sehr gut fortpflanzen können. Heute geht's um die spezielle große blau geringelte Krake. Sagt die dir was?
Tatsächlich absolut nicht.
Absolut nicht?
Absolut nicht.
Wann hast du das erste Mal Kontakt zu Kraken gehabt? Wann hast du das erste Mal aktiv mitbekommen, dass es Kraken gibt?
Boah.
Ich glaube, bei mir war es schon 2006, so diese komische Krake Paul da, die Fußballspiele.
Ah, ja, stimmt.
Oder? Also man hat schon gewusst, dass es Kraken
doch
gibt,
ja,
aber da war so nochmal so ein Bewusstsein, dass die wirklich sehr, sehr klug sind. Oder sehr.
Ja.
Aber die blau geringelte Krake, da ist es tatsächlich so, dass ich irgend so ein Video im Kopf gehabt habe, das ich gesehen habe von einem Reef-Dog, weil ich folge so natürlich vielen Instagram-Tierärztinnen und Tierärzten, vor allem mit den exotischen Tieren, weil da kenne ich mich nicht so aus. Und da habe ich irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass er irgendwie eine Krake aufgenommen hat, die zu den dümmsten Kraken der Welt zählt.
Okay.
Und so ist mir das in Erinnerung geblieben. Dann habe ich wieder nach dem gesucht. Stellt sich raus, ich habe das falsch in Erinnerung gehabt. Es geht um die giftigste Krake der Welt. Es war nicht die dümmste, aber irgendwie hat mein Kopf das so abgespeichert.
Süß. Und die giftigste ist jetzt die blaugeringelte?
Ja. Aha. Also blaugeringelte, die große blaugeringelte Krake, beziehungsweise grundsätzlich die blaugeringelten Kraken zählen zu den giftigsten Meerestieren, die es gibt.
Echt, ja.
Also wirklich, die sind so giftig und so bin ich auf diese blau geringelte Krake gekommen, weil ich gedacht habe, das ist die dümmste Krake der Welt. Stimmt gar nicht.
Oh, wie süß.
Stimmt gar nicht.
Mono, knuffig.
Ja. Genau, sie heißt zwar große blau geringelte Krake, aber wenn wir schon beim Steckbrief sind, können wir zur Größe, die ist überhaupt nicht groß, die große blau geringelte Krake. Und zwar erreicht die Körperlänge maximal 55 mm ohne Arme.
Was?
Circa 10 cm mit Armen.
Ach krass, und, ist ja wirklich winzig.
Ja, und die werden nur 80 Gramm schwer. Warum heißt sie trotzdem große blau geringelte Krake? Es handelt sich um ihre Ringe. Also die Ringe sind im Verhältnis zu den anderen Arten einfach größer.
Ja.
Aber ja, kommen wir mal zum Aussehen. Grundsätzlich, ihr habt es natürlich schon geahnt, es ist was Blaues drinnen. Wie immer könnt ihr auf unser Podcast-Cover schauen, um zu sehen, da gibt es einen schönen Mugshot von der großen blau geringelten Krake. Also sie hat natürlich diese blauen Ringeln. Die Farbe sonst ist recht basic, also die ist so gelb. Gelblich, beige. Die Grundfarbe ist eigentlich eine sehr natürliche oder halt, wie soll man sagen, eine sehr erdbetonte Farbe. Die blauen Ringe sind, wie es der Name schon sagt, blau und die haben um die circa 60 blaue Ringe, die auf der ganzen Haut verteilt sind. Also die sind überall. Und wie diese blauen Ringe funktionieren, warum die da sind, das klären wir später.
Geil, ich wollte gerade fragen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist natürlich schon eine Special-Krake, die wir heute behandeln.
Ja, vor allem ist Blau sehr selten in der Tierwelt.
Volle.
Also das Pigment Blau ist sehr selten. Meistens wird das durch Reflexion geklärt oder durch verschiedenste andere, eher physikalische Vorgänge. Aber
kannst du es bitte jetzt nicht spoilern, Robin? Man kann mit diesem Mann keinen Podcast machen, weil er sofort alles wieder verrät. Zur offiziellen Bezeichnung des Lieds, ihr Biologen, ja, Robin.
Ja.
Bei der Blaukringel, bei der großen blaugeringelten Krake ist der offizielle Name Hapalochlaena lunulata.
Geil, schöner Zaubertrick.
Warte, ich versuch's nochmal. Hapalochlaena lunulata.
Aber schöner Name. Hapalochlaena lunulata.
Lunulata ist akuter Tiername.
Lunulata.
Lunulata! Und wo kommen diese blauen Kraken vor? Die sind vor allem im Pazifik unterwegs, vor Nordaustralien, vor Papua-Neuguinea, vor Indonesien bis nach Sri Lanka. Also da hängen die ab. Du weißt es wahrscheinlich, aber das Alter von so Kraken ist ja immer sehr enttäuschend. Deswegen weiß ich ja nicht, ob immer einer als Haustier zulegt, weil die leben ja nicht so lange.
Ja, es wäre ein kurzes...
Ja, und du brauchst ja doch ein verhältnismäßig großes Aquarium. Da musst du das ausbruchssicher machen, aber dazu kommen wir später. Diese Krake im Speziellen, die wird circa 2 Jahre alt. Diese große blaugeringelte
Krake. Ja, das ist ganz oft so, aber das finde ich eigentlich erstaunlich so. Ich meine, vielleicht macht sie das auch anpassungsfähiger, weil sich die Generationen viel häufiger wiederholen.
Mm. Evolutionär, dass es halt schneller aussortiert wird und so.
Es gibt
so,
ja auch, ich weiß leider nicht mehr, welche Art von Oktopode das war, aber es gab mal ein Vieh irgendwie, was im 18. Jahrhundert noch 6 Meter lang wurde und wir haben das so runtergejagt, dass das nur noch 30 Zentimeter lang wird irgendwie, weil die halt aber so einen schnellen Generationswechsel haben.
Die passen sich halt auch schnell an, sagen, okay, gut, die größer ist jetzt nicht unbedingt hilfreicher.
Nee, ganz und gar nicht.
Auch beim Sex, anderes Thema, gut.
Spicy!
Spicy! Bringen wir Sex rein in unseren Familien-Podcast.
Wir gehen mit Sex, apropos, heute kommt auch nochmal Sex vor, wegen Oktopoden-Sex.
Sex, Sex, Sex. Wir kommen zu meinem Lieblingspart des Steckbriefs und schließen damit den Steckbrief auch ab. Und zwar geht es um Schlaf. Tatsächlich ist die Krake kein gutes Vorbild, denn sie verbringt weniger als 1% von ihrem Leben mit aktivem Schlafen.
Krass.
Finde ich persönlich sehr enttäuschend, wobei man sagen muss, gut, bei 2 Jahren muss man sich wahrscheinlich auch ranhalten. Die haben halt nicht so 80 Jahre wie wir, die haben halt nur 2.
Aber finde ich trotzdem erstaunlich wenig, also rein aus biologischer Sicht. Wir werden uns nächste Woche auch noch ein sehr faszinierendes Tier, wo ich jetzt reingegangen bin, angucken, was auch wenig schläft, was auch verrückt ist, aber weil eigentlich der Schlaf so ein universelles Ding ist. Ich meine, selbst Ameisen schlafen.
Ihr habt es wahrscheinlich alle schon mal und wenn nicht, bitte schaut euch das an, gibt es ein träumender Oktopus. Diese Videos sind eine Zeit lang wirklich sehr viral gegangen,
sehr,
weil
sehr geil,
man
ja
sieht, also ich habe das ja ganz lange nicht gewusst, dass die wirklich die Oberfläche so verändern können. Also die können sich quasi, wenn sie sich auf einen Sandboden legen, können sie die Oberfläche an den Sand anpassen. Also die sind unglaublich, was
die
wechseln.
Die mimikrieren sogar umliegende Kakteen.
Korallen, oder?
Riffkorallen, ja, genau. Ja. Und dann sehen die aus wie so eine Geweihkoralle oder Schwammkoralle und so. Also es ist total abstrakt. Richtig, richtig
das
genial.
Ist ja, also allein, das ist dass geil. Das für Informationsverarbeitung ist,
ja,
dass man sich so anpasst. Wir alle kennen es, oder? Also wenn man zu so einer Theme-Party geht, also ich brauche recht lang, bis ich da Kostüm zusammen habe.
Apropos, Krake, ich muss meins noch für Halloween besorgen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich will meinen Hund ja als Colaflasche verkleiden. Das geht nämlich, glaube ich, recht einfach. Weil sie ist ja schwarz, dann ist sie quasi so. Ja.
Eigentlich
und dann
nur
will ich
ein rotes irgendwie Gedöns rum. So, Theresa, kommen wir mal zum wichtigen Thema. Was können die? Können die träumen? Was träumen die? Ich brauche mehr Informationen.
Ja, man muss sagen, das ist ein bisschen komplexer, wenn man auf das Thema eingeht. Deswegen wollte ich vorher noch den Easy Stuff
besprechen. Okay, dann surfen wir erstmal durch the Easy Foods.
Gehen wir erstmal so, wie schaut so der Alltag aus? Es sind ja nur 2 Jahre, das heißt, es ist verhältnismäßig begrenzt. Kann man es überhaupt Alltag nennen, 2 Jahre, ist die Frage.
Eigentlich,
ist das
Routine
dann jeder Tag, ja.
Die Lebensroutine.
Ich finde Oktopus einfach so netten Namen. Oktopusis kommen, also diese Kraken kommen nur raus, wenn sie Futter suchen. Also die sind jetzt nicht grundsätzlich sehr, sehr viel unterwegs im offenen Wasser. da habe ich auch eine Aufklärung gesehen, dass diese ganzen Aufnahmen, die von Oktopussen im freien Wasser gemacht werden, meistens halt dadurch stattfinden, dass sie diesen Oktopus aufscheuchen. Und weil ein Oktopus einfach nicht, der ist natürlich total ausgeliefert im freien Wasser. Der, also das macht er eher, wenn er halt Angst hat. Diese Oktopusse sind auch Meister des Versteckens. Also die nehmen dann oft auch so leere Seashells, also so leere Muscheln und tun sie so davor halten und so.
Das finde ich aber krass, weil da laufen sie sogar auf zwei Beinen.
Ja.
Also sechs Arme halten die Schale fest und zwei versuchen da lang zu rennen. Ja. So süß.
Die essen gern so kleine Krabben und Schrimps, aber auch manchmal kleine Fische, vor allem Fische, die verletzt sind. Also die checken dann auch, okay, wenn der Fisch irgendwie ein bisschen schwächer ist, dann holen sie sich den auch. Und vielleicht können wir da jetzt endgültig klären, was da zwischen der Krake und der Ente passiert ist. Das ist tatsächlich im März 2024 in Mallorca wurde beobachtet, wie ein Oktopus sich an eine Ente dran, recht großer Oktopus, also daher handelt es sich nicht um einen Blaugeringelten, sich dranhängt und versucht, diese Ente unter Wasser zu ziehen und zu fressen.
Ja.
Und das haben Touristen am Wegesrand da, am Ufer beobachtet. Die Ente hat es dann schlussendlich geschafft, sich aus den Fängen zu befreien. Aber wir hauen euch das Bild dann auch irgendwo rein oder den Link. Also es schaut schon ziemlich wild aus, wo bei der Ente hinten so der Oktopus dranhängt. Das heißt, die sind schon bereit, auch außerhalb ihres klassischen Beutespektrums zu suchen. Diese Kraken fressen also quasi alles, was ihnen in die Krakenarme kommt. Und der blaugeringelte Kraken, aber auch andere Kraken, aber vor allem der blaugeringelte Kraken, der hat natürlich ein Gift. Das er initiiert einerseits.
Jetzt, bin ich mal gespannt, weil wie initiiert ihr das? Was ist das? Wie geht es ihm damit? Oder ihr?
Ja, also der hat quasi zwei verschiedene giftproduzierende Drüsen. Ein Gift ist wirklich quasi, um Beute zu initiieren und eins ist für die Verteidigung. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Kraken haben ja auch noch eine andere Verteidigungsstrategie.
Die Tinte,
die sie dann da ausstoßen. Ja. Eigentlich ist es wahrscheinlich einfach ein Furz.
Ja.
Und da kann ich schon sagen, das hilft wirklich enorm. Wenn man zum Beispiel im Club ist und man furzt einfach extrem viel, lassen einen viele Menschen in Ruhe. Da hat man genug Platz zum Tanzen. Wir kommen zum Gift. Das Gift kläre ich natürlich vorher noch, warum das so tödlich ist oder wie tödlich das ist. Vielleicht vorher noch zur Fortpflanzung von so Kraken. Das habe ich recht interessant gefunden, weil Kraken gehen sehr direkt aufeinander zu, ganz unabhängig von Größe, Geschlecht, wo sie wohnen. Also Kraken chillen einfach gern zusammen ab. Das heißt, auch Männchen und Männchen hängen mal so zusammen. Und die haben dann auch Sex, die Männchen. Aber bei den Männchen, mit Männchen ist es tatsächlich so, dass da kein Samen verbraucht wird und der Sex dauert auch deutlich kürzer. Also das sind dann meistens nur so 30 Sekunden, wenn so Männchen aneinander hängen.
Naja, Rekordzeit für den Homo sapiens.
Ja, Rekordzeit. Aber wenn jetzt ein Männchen auf ein Weibchen trifft, dann kann dieser Sex bis zu 160 Minuten dauern. Also
das ist ja schon,
wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Falls es falsch ist, ich finde die Vorstellung schön. Möchte ich einfach dran festhalten. Und das läuft dann wirklich so ab, dass das Männchen, das kraxelt so auf dem Rücken vom Weibchen dann drauf. Sogar so, dass das Weibchen teilweise nichts mehr sieht und besamt dann das Weibchen und stirbt aber dann kurz danach. Also muss auch keine Konsequenzen für seine doch eventuelle Übergriffigkeit erleben.
Ja, stimmt. Bei den Mädels ist es ja auch so, wenn die dann die Eier abgelegt haben, ich glaube, dann belüften die noch irgendwie kurz und dann ist auch ein Zappenduster.
Na, tatsächlich bei den Blauringelkraken ist es so, dass die 60 bis 100 Eier kriegen und die Krakenmama hat es dann quasi unter ihrem Arm, nicht quasi, sondern unter ihrem Arm, für circa 50 Tage und dann schlüpfen diese kleinen Kraken. Das sind dann so Paralarven, nennt man das. Die haben die Größe von einer Erbse, also sehr, sehr klein. Wobei, wenn man bedenkt, die werden auch nur so Golfball groß, so 10 Zentimeter. Und da ist es tatsächlich so, dass die Mütter, also die Krakenmamas, sterben auch, nachdem die geschlüpft sind, weil die einfach so beschäftigt sind mit dem Beschützen von den Eiern, dass sie nichts mehr fressen.
Warte.
Das ist schon irgendwie tödliche Mutterliebe, würde ich es nennen.
Sweet.
Oder? Also die beschützen es einfach so zart, dass sie dann verhungern. Aber ihre Babys sind frei. Aber kommen wir nochmal zum Gift von dieser speziellen großen blau geringelten Krake. Wie bereits gesagt, das gilt als eins der giftigsten Meerestiere. Mm. Also ein großer blau geringelter Kraken, der ja nur 10 cm groß ist, vergesst es nicht, trägt so viel Toxin in sich, dass er 24 Menschen töten kann. Ja, bis zum heutigen Tag ist auch kein Antidot, also kein Gegengift bekannt.
Toll.
Toll, oder?
Crazy.
Bevor jetzt alle Angst kriegen, die ins Meer gehen, ich weiß, viele Leute haben Angst. Es gibt tatsächlich nur 3 dokumentierte Tode durch den Biss einer blau geringelten
Krake. Das ist den Leuten scheißegal. Wenn die tödlich giftig hören, oh Gott, das kann mich ja umnieten. Das ist genauso wie, guck mal, Haie zum Beispiel töten jedes Jahr 500 Leute und werden trotzdem massiv bejagt und alle haben Angst vor diesen süßen kleinen Schnuffelviechern.
Ja. Ich meine, es ist wirklich, diese Bisse sind wirklich sehr klein und es kann auch wirklich passieren, ohne dass du es merkst. Du denkst, du bist auf einen Stein gestiegen oder so oder hat irgendwas. Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr selten, dass eine Krake, die ja gar nicht auf Angriff geht, vor allem nicht auf einen Menschen, euch da erwischt.
Ich liebe Kraken. Das ist mir auch wurscht, wie viele Leute die umbringen. Das tödlichste Tier der Welt ist übrigens eine Mücke. Oder sind Mücken generell, Stechmücken.
Wegen Malaria oder was? Wegen
unter anderem, ja, die übertragen auch Denguefieber, Nilfieber und so weiter und so fort.
Alter, Mücken sind echt heftig. Ja. Aber man merkt immer wieder, so klein sein hat einfach einige Vorteile.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt kommen wir zu dem Bereich, den ich ganz wichtig finde und wahrscheinlich eine der wenigen Folgen ist diese Folge jetzt, wo es um den Schutzstatus geht und es tatsächlich so ist, dass der große blau geringelte Kraken ist nicht gefährdet. Ganz und gar nicht. Der kann sich super entwickeln. Du hast es vorher schon angesprochen, es kommt das Zeitalter der Kraken.
Richtig. Das Zeitalter der Oktopoden kommt auf uns zu.
Und die können sich halt auch super ausbreiten. Also die können fast überall leben. Ja. Deswegen ist auch der Fortpflanzungszyklus, habe ich vorhin nicht erwähnt, aber der ist auch sehr variabel, je nachdem, wo die sind. Die passen sich da wahnsinnig gut an. Ist auch einfacher, wenn einfach alle 2 Jahre eine neue quasi Selektion stattfindet.
Ja, genau. Ja, auf
also
jeden Fall,
es ist,
dann können sie sich höheren Temperaturen anpassen, besseres Nahrungsangebot und so weiter und so fort. Da haben die weitaus größere Vorteile. So ein Wal braucht ja ewig, allein schon bis der paarungsbereit wird. Die brauchen da, weiß ich nicht, 25 Jahre für eine Generation. Scheiß Wale, ey. Boah, ich hasse Wale. Nein, Fahrwitz, ich liebe Wale.
Aber willst du jetzt wissen, was jetzt Oktopusse träumen?
Nee, eigentlich nicht. Ich würde gerne wissen, wie es dir geht, Theresa.
Wie es mir geht? Gut, ich bin ein bisschen sleepy, aber deswegen bin ich auch irgendwie entspannter.
So.
Was hast denn du letzte Nacht geträumt, wenn wir gerade beim Träumen sind? Hast du was geträumt?
Was habe ich geträumt? Ich habe irgendwas Belangloses geträumt. Ich träume gerade wieder relativ viel. Ach so, ich habe geträumt, ich weiß aber nicht, war das diese Nacht oder letzte? Weiß ich nicht mehr. Dass das Huhn meiner Eltern, also eins der beiden, leider inzwischen nur noch 2 Hühner, der Rest hat der Fuchs geholt, das hat sich ja aktuell das Bein verletzt. Und ich dachte oder habe geträumt, dass es beide Beine verletzt hat und dass wir es immer überall hin tragen müssen und so einen kleinen Rollstuhl bauen für das kleine Ding. Wie ich es den auch immer betätigen soll, weil es hat ja gar keine Arme. Also mit den Flügeln müsste es dann so nach vorne flattern, aber das war Nebensache.
Ja, ich muss ja sagen, bei mir, wenn es ums Träumen geht, ich bin ja wahnsinnig enttäuscht, weil ich habe ja, glaube ich, bis jetzt in meinem Leben habe ich 2 Sexträume gehabt.
Ja.
Und einer davon war mit Jamie Oliver. Dem Koch, frag mich nicht was.
Okay.
Und jetzt kann ich halt diese ganzen Kochsendungen nicht mehr anschauen, weil der das Fleisch da immer so bearbeitet. Und das macht mich total komisch.
Wenn der den Schnitzel.
Und ich weiß, und das macht aber wirklich keinen Sinn, der Traum mit Jamie Oliver. Also da irgendwie, er hat mich so seiner Frau auch vorgestellt. Und die war aber irgendwie so seine Liebhaberin. Und dann habe ich seine Kinder kennengelernt. Da hat die ultra viele Kinder.
Ja.
Ganz, ganz weird. Die Frage ist natürlich, träumt der Oktopus auch von Jamie Oliver? Ja, aber ich habe ja nur 2 Sexträume in meinem Leben gehabt. Der eine war mit 14 in dem Boy, in den damit verliebt war. Das war nicht einmal Sextraum, das war Schmustraum. Und dann der Sextraum mit Jamie Oliver, der sehr gut war. Aber ich kann jetzt keine Kochsendungen mehr mit ihm schauen.
Der ist sehr gut.
Das ist ja nur unangenehm. Die Frage ist natürlich, träumt sowas der Oktopus auch? Träumt er auch so, er hat ja diesen anderen Oktopus kennengelernt? Grundsätzlich haben sie das analysiert.
Ja.
Und was sehr, sehr spannend ist, Kraken haben genauso wie Menschen 2 verschiedene Schlafstadien.
Mhm.
Da gibt es ja die Tiefschlafphase und die Leichtschlafphase. Und die sind ja bei Menschen sehr, sehr wichtig. Also eine der Schlafphasen ist der, wo wir träumen. Das ist die leichtere Schlafphase. REM, genau. Da haben wir viel Augenbewegung und sowas, viel Körperbewegung. Das hat der Oktopus tatsächlich auch in dieser Phase. Also das, was mit uns vergleichbar ist. Und er hat auch diesen Schlaf, der ganz, ganz tief ist, wo quasi keine Augenbewegung ist. Wir wissen, bei Menschen findet das Träumen in dieser REM-Phase statt, in dieser Leichtschlafphase. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Oktopus so ähnliche Schlafphasen hat wie der Mensch, also auch diese zwei, kann er dann nicht auch träumen? So, Oktopus und Mensch hat wirklich fast keine Verbindung evolutionär. Also die haben sich gar nicht irgendwie aus dem gleichen Ding entwickelt, die haben wirklich nichts miteinander zu tun.
Ja.
Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass sich die irgendwie beeinflusst haben, wie sich der Schlaf entwickelt hat oder dass die aus der gemeinsamen Herkunft kommen. Mhm. Es hat sich wahrscheinlich evolutionär einfach ausgezahlt, diese zwei verschiedenen Schlafphasen zu haben und deswegen hat es sich öfter entwickelt. Jetzt natürlich zur Frage, träumt der Oktopus oder was träumt der Oktopus? Er hat ja diese REM-ähnliche Phase, wo er auch eben bei den Videos sieht man das, wo er die Farbe verändert und sowas. Irgendwie Die Forscherin, die ich da gefunden habe, sagt aber, dass sie sehr stark daran zweifelt, dass es genau das Gleiche ist, wie es was bei Menschen passiert, wenn wir schlafen. Also, dass die auch in dem Sinne träumen. Mhm. Meine Theorie dazu jetzt, ohne dass ich wissenschaftlich geforscht habe. Ein Oktopus hat ja ein wahnsinnig aufwendiges Nervensystem. Auch. Also wahnsinnig viele Informationen, die er verarbeitet im Laufe des Tages bzw. verarbeiten muss. Jetzt wissen wir, wenn ein Individuum ein großes Hirn hat, viele Nerven, viele Reizweiterleitung stattfindet, braucht es andere Ruhephasen oder bei Menschen eben vor allem Schlaf. Ihr kennt es vielleicht selber, wenn ihr was gelernt habt, dass ihr dann geschlafen habt eine Runde und dass sich das dann quasi festsetzt, dass die Neurone sich neu bilden, die Verbindungen sich neu bilden. Ich glaube, der Grund, warum der Oktopus diese zwei Schlafphasen hat, ist auch, weil der einfach wahnsinnig viel Information in seinem Nervensystem verarbeiten muss und diese Phasen braucht. Ich glaube nicht, dass ein Oktopus träumt in dem Sinne, dass er so ganz wie wir, also sehr plastisch träumt.
Ja.
Ich glaube aber sehr wohl, dass in diese Schlafphasen eine gewisse Verarbeitung der Reize stattfindet, der er im Laufe des Tages erlebt hat. Das ist meine Theorie dazu.
Aber meinst du nicht?
Ich glaube ehrlich gesagt schon. Also ich könnte mir das auf jeden Fall gut vorstellen. So. Da muss noch mehr Forschung passieren, dass wir das erfahren werden. Wir werden diese Frage, leider, wir sind ja keine Oktopoden. Ich weiß, tatsächlich ist bisher noch nicht aufgefallen, aber...
Wir handeln zwar sehr viel gleichzeitig, aber wir sind keine Oktopoden.
Oh mein Gott, Theresa.
Oh mein Gott.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass der auch sowas träumt wie... Ey, weil ich habe auch mal gelesen, beim Querlesen, dass sie zum Beispiel auch, wenn die in zoologischen, also Tierknästen sind, dass sie dann, oder zumindest geht man davon aus, dass sie sich halt auch Gesichter sehr gut merken können und dass sie somit quasi dem jeweiligen Personal anders begegnen. Also entweder netter oder ey, der gibt mir immer besonders viel Futter oder ey, der macht mir immer, beschäftigt mich immer gut so. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch dann darüber träumen so, auch heute ist wieder Pfleger Peter hier, der hat ja so schön große, warme Hände, den mag ich.
Ja, aber das ist, weißt du? Aber ich glaube, genau da fängt schon an, dass es falsch ist. Den mag ich. Das Gefühl gibt es nicht in der Art und Weise beim Tier. Also auch nicht beim Hund so.
Aha.
Das, also dieses Mögen, Lieben, dieses ganze Menschliche, das gibt es in der Art und Weise nicht beim Tier. Es wurde nachgewiesen, wenn ein Mensch mit einem Hund kuschelt, steigt das Oxytocin-Level, also dieses Wohlfühlhormon, enorm an. Bindungshormon, Wohlfühlhormon, whatever. Sie haben das gleiche Level beim Hund angeschaut. Es verändert sich zero, wenn sich ein Hund zu dir legt und mit dir kuschelt. Das heißt, dein Hund legt sich aus anderen Gründen zu dir näher hin. Also das ist leider wirklich das große Problem, dass wir Tiere extrem missverstehen, weil wir das ummünzen auf uns. Mein Hund legt sich genau aus dem Grund zu mir, weil das sicherer ist, weil er im Rudel denkt. Mm. Es gibt natürlich gewisse Ähnlichkeiten, aber ich glaube, man muss da wirklich ganz, weil was passiert? Wenn wir das 1:1 umsetzen vom Menschen aufs Tier, dann können wir den Tieren, auch den Haustieren nicht das Leben bieten, das sie brauchen. Wir missverstehen das einfach extrem und da muss man extrem aufpassen. So viel dazu.
Geil, ich bin sehr gespannt auf nächste Folge, weil wir uns genau dort dann dieser Problematik widmen.
Ich habe gerade wieder vergessen, was du nächste Folge mitbringst, aber ich lass mich einfach überraschen. Also, ganz kurz. Wir sind beim großen blau geringelten Kraken und der hat natürlich diese blauen Ringel. Jetzt leuchten die. Flashing Behavior. Also nicht, dass er sich nackt auszieht, nein, sondern er macht so Blitze mit seinen blauen Ringen. Das ist grundsätzlich als ein Warnsignal. Wird das verwendet und sie haben das analysiert, wie funktioniert das? Ist es irgendeine Substanz quasi, die dieses Flashing macht? Ja. Aber wie du es vorher schon angesprochen hast, da geht es eher um Reflexion. Das heißt, das sind chromatophore Organe, die diese blauen Ringe sind. Das heißt, es ist so ein Special-Zelltyp auf der Oberfläche vom Oktopus, der ringförmig angeordnet ist, um quasi Warnsignale abzugeben. Der jetzige Stand ist, dass das Muskelkontraktion ist, das zu diesem Flashing-Behavior führt. Das ist ein Drittel einer Sekunde, dass die so blitzen. Mm. Also es ist ganz, ganz kurz.
Und wieder man kein kann blaues sich das wirklich, Pigment. Wieder kein blaues Pigment.
Nein. Man kann sich das wirklich wie so kleine Taschen vorstellen, diese blauen Ringe, die der Oktopus da oben hat, die dann sich so, wo Muskeln sind, kontrahieren und dann dadurch so eine Reflexion stattfindet.
Spannend.
Wäre spannend zu wissen, ob, wenn man die in anders farbiges Wasser gibt, ob die dann anders reflektieren. Aber das ist eben ein Warnsignal. Also wenn ihr so einen Oktopus seht, der so ein bisschen rumfleischt, lasst ihn in Ruhe. Der bringt euch um, wenn er will. Das war die große blau geringelte Krake, die ganz klein ist. Wie weird findest du sie?
Ich finde sie sehr, sehr weird. Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben ja hier nur einen Ausschnitt erzählt. Es gibt ja noch auch ganz viele witzige Geschichten, wie die das Licht an- und ausschalten in ihren Aquarien.
Wie
also
die aus
dem Aquarium ausbrechen, genau. Also diese Oktopoden an sich sind ja eigentlich nur ein Haufen Muskelschläuche, ja. Mhm. Und dann in der Mitte dieser kleine Schnabel. Und der Schnabel bestimmt darüber, wie groß, also durch welche Größe von Löchern sie sich stopfen können.
Stimmt,
also
ja.
Sie können auch sehr, sehr, sehr kleine Löcher überwinden. Die haben mehrere Herzen, mehrere Gehirne. Wenn du den Arm abschneidest von denen oder einen der acht Arme abschneidest, dann zuppelt der noch so weiter, weil der total.
Ja, die können den auch loslassen einfach, gell? Also die können ja einfach, also wenn sie ihn nicht mehr brauchen, sagen sie goodbye.
Aber wie du schon meintest, so, die Dinger sind zugepumpt mit Nervenzellen. Da spürt quasi jeder Zapfen spürt, was abgeht in seiner Umgebung. Also die sind schon wirklich, wirklich, wirklich verrückte Dinger. Ich würde sagen, Zahl von 1 bis 47 geht's. Ich würde sagen, 38 oder 42. Ich würde 42 sagen.
Wegen ich sage auch 42, glaube ich, ja. 42 ist eh die Lösung für alles.
42 ist die Antwort auf alles. Und ja. 420 ist für die lieben Kenner unter uns natürlich der Geheimcode fürs Kiffen.
Danke, dass du es nochmal dazu sagst. Weiß ja jetzt niemand. So, kommen wir
so,
zu unserem Quiz.
Kommen wir zum Quizzy Missy Izzy Wizzy.
Wir starten rein mit der ersten Frage. Welches der folgenden drei Tiere springt mutmaßlich am weitesten? A. Das graue Riesenkänguru, B. der Puma oder C. der Schneeleopard?
Wieso weißt du das jetzt schon wieder?
Ich glaube, es ist der Schneeleopard. Wenn man in diesem Spiel, was ich ab und zu mal gezockt habe, Planet Zoo, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere weitere coole Zoo-Simulationsspiele, da muss man die ganz, ganz hoch bauen, die Zäune, damit die da nicht rüberspringen können.
Stimmt das, Schmidti?
Es ist Tatsache der Schneeleopard. Das Känguru kann bis zu 13,5 Meter weit bringen, der Puma so ungefähr 12 Meter und der Schneeleopard circa bis zu 15 Meter.
15 Meter?
Ja, zum Vergleich einmal der Mensch. Der Weltrekord im Weitsprung bei Menschen liegt bei 8 Meter und 95 Zentimeter.
Heilige Scheiße, das finde ich auch ganz schön viel.
Was auch weit ist,
das
sorry.
Das ist auch extrem weit, ja.
Okay, nächste Frage.
Wie viele Meerschweinchen werden in Peru circa pro Jahr gegessen? A. 65 Millionen, B. 43 Millionen oder C. 87 Millionen? Ja, Theresa?
87 Millionen.
Ich sag mal irgendwas wie 40, aber ich bin vollkommen planlos.
Es ist die dritte Möglichkeit, die dritte Option, nämlich 65 Millionen.
Ja, es gibt ja in Bayern tatsächlich mittlerweile Meerschweinchenzucht, weil viele Peruaner leben auch in Bayern und da hat oder in Deutschland und dann hat jemand gedacht, okay, die wollen natürlich Meerschweinchenfleisch und züchten da Meerschweinchen.
Ja, genau,
das ist sehr gutes Fleisch.
Eine Delikatesse in Lateinamerika, vor allem in Peru und jetzt 65 Millionen, das bedeutet, dass ungefähr jeder Peruaner zumindest statistisch zwei Meerschweinchen essen
müsste. Ich hatte mich ganz überlegt, wie viele Leute wohnen denn da? Ich hasse Meerschweinchen übrigens, ne?
Wieso hast du Meerschweinchen?
Oh, ich finde die so nervig, ey.
Was?
Ich finde die so langweilig.
Okay, können wir ganz kurz, kannst du bitte die nächste Frage Schmidt machen, weil ich liebe Meerschweinchen.
Nee, warte mal.
Okay, Schmidtmann, bitte mach weiter, sonst werde ich wütend.
Ich mache weiter. Auf was für eine Temperatur fällt die Körpertemperatur des arktischen Ziesels oder auch des arktischen Erdhörnchen während ihres Winterschlafs? A auf 1 Grad, B auf 0 Grad oder C auf minus 3 Grad?
ein Grad.
Ich sag minus drei einfach, weil ich was anderes sagen will.
Das ist verrückterweise richtig. Die Temperatur sinkt, die Körpertemperatur von denen auf bis zu minus drei Grad. Und dank eines gewissen Proteins gefriert das Blut nicht.
Ja, Protein, okay. Ich dachte Zucker, ehrlich gesagt. Das ist ja häufig. Also Zitronenfalter machen das mit Zucker.
Ja, genau. Und die haben einen 8-monatigen Winterschlaf und müssen aber auch, um so Gehirnschäden vorzubeugen, zweimal pro Monat in dieser Zeit aufwachen.
Ja, aber das ist ja, das denaturiert ja, wenn das so kalt wird. Das wird ja total das Körper... Ja, okay, komplett crazy.
Der Stoffwechsel verringert sich in dieser Zeit um 98% und die Gehirnaktivität werden nahezu eingestellt und sie machen in dieser Zeit nur einen Atemzug pro Minute.
Fick meine Mutter, wenn sie das möchte. What the fuck, Alter. Okay, Schmidti. Okay, Robin. Okay, Gang. Das war Weird Animals für diese Woche. Aber bevor wir die Sendung abschließen, kommt natürlich noch unser kleiner Spoiler auf die Folge nächste Woche. Denn Robin bringt was mit und ich hab's auch vergessen. Aber gib uns
ich will jetzt zwei Geräusche machen. Nummer eins. Mhm. Nummer zwei und vielleicht wesentlich bekannter.
Du kannst es richtig gut. Ja, man muss sagen, in diesem Fall hat wirklich niemand eine Ahnung, was für ein Tier als nächstes kommt. Normalerweise sind unsere Spoilergeräusche ja immer sehr eindeutig. Ja, in dem Fall keine Ahnung. True. Keine Ahnung, what's gonna happen. Benjamin, der kleine Elefant. Aber um welches Tier es nächste Woche geht, wissen wir trotzdem immer noch nicht. Gut, das war Weird Animals, Leute. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Empfehlt den Podcast weiter. Teilt ihn auch gern online in eurer Story. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und wir hören uns nächste Woche. Bussi.
Macht's gut, Nachbarn.
Tulu.
Tulu.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Leipzig 2008. Ein ehemaliger Fußbodenleger startet eine Website, die unsere Sehgewohnheiten für immer verändern soll. Schlichtes Design in Blau und Weiß mit tausenden Links zu den neuesten Blockbustern. Die Seite heißt kino.to und wird bis zu 4 Millionen Mal am Tag aufgerufen. Die illegal kopierten Filme und Serien machen den Leipziger Dirk B. zum Millionär, bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht, umringt von Vermummten, mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmheld und im Podcast kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods im Kampf gegen das übermächtige Hollywood, von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum, von zerstörten Freundschaften und Verrat. Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.